Heute wollen wir über das Thema der Jüngerschaft reden.
Alex Arzer hat schon in beiden gemeinsamen Gottesdiensten schon einiges darüber geredet. Und ich wollte darauf aufbauend über ein paar praktische Sachen reden. Wir wollen heute über Jüngerschaft reden. Ich hatte eigentlich geplant, heute über ein anderes Thema zu reden. Und bei der Vorbereitung habe ich festgestellt, ich verstehe es noch nicht gut genug. Und ich wollte euch nicht etwas Halbfertiges hier präsentieren, sondern ich muss mir noch Zeit zum Studieren und Nachdenken darüber nehmen. Und so habe ich an dieses Thema gedacht, an das Thema der Jüngerschaft. Alex hat das schon in gemeinsamen Gottesdiensten angefangen. Und es ist sehr, sehr relevant heute, aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, wir haben ganz viele Besucher gerade bei uns in den Gottesdiensten, die noch nicht gläubig sind, die frisch gläubig sind. Viele von euch, also wir sind ermutigt, dass die Jugend schon wachsen, dass ihr geistlich wächst. Also es ist etwas, ein Thema, was euch zugutekommen kann und wo ihr aktiv werden könnt. Und so möchte ich heute mit euch über Jüngerschaft reden. Wenn ihr das Wort Jüngerschaft hört, woran denkt ihr? Eins zu eins. Eins versus eins, ja. Jetzt ehrlich, oder?
Also die ist nicht als zwölf.
An den 12 Jünger hast du gedacht.
Auftrag.
Auftrag. Worüber genau?
Das ist unser Auftrag.
Ach, das ist ein Auftrag, okay. Was noch? Was ist Jüngerschaft?
Zurüstung der Heiligen.
Zurüstung der Heiligen wurde hier jemand genannt? Hat jemand? Schreibt mal hier in Zurüstung. Da war noch. Das Leben teilen. Okay. Worüber hat Alex Arzt an den Predigten geredet? Es ging über Jüngerschaft, oder? Jünger machen. Worüber hat er geredet? Ja, das mit Gottes Hilfe, das davor vielleicht noch. Schon ein bisschen länger her, ist 2 Monate. Oder? Nee, warte.
So, fast. Die drei Sachen: Gehen, Leben und Taufen. Gehen, Taufen, Leben.
Okay, das hört sich wie Mission an: Evangelisieren.
Ja, gehen, auf die Leute zugehen. Und wenn sie gläubig werden, dann sollen sie sich auf ihr Bekenntnis hin taufen und dann. Bleibt es nicht dabei, sondern du belehrst den Wort Gottes weiterhin.
Okay, aber du hast hier gesagt, Jüngerschaft ist Zurüstung. Wie das Hingehen ist doch Evangelisieren, doch kein Zurüsten, oder?
Das passiert danach.
Okay.
Also Jüngerschaft ist ja nicht, ich evangelisiere, sondern ich...
Also Jüngerschaft ist nicht Evangelisieren?
Ist ein großer Zeitraum.
Ich will jetzt hier niemand bloßstellen, vor allem Chris nicht, der weiß, was Jüngerschaft ist. Ich will nur, dass ihr einfach mal ins Nachdenken kommt. Weil manchmal verwenden wir diese Begriffe unterschiedlich. Also wir reden von Jüngerschaft und meinen eigentlich nur diese 1-zu-1-Treffen. Wir setzen uns zusammen im Café und lesen zusammen die Bibel. Und das ist alles, was Jüngerschaft ist. Es gibt nichts anderes. Das stimmt nicht so ganz. Jüngerschaft ist etwas Größeres. Und jetzt die Frage, wie hängt das mit den anderen Aspekten zusammen? Esther hat den Aspekt des Lebensteilen genannt, das ist ganz wichtig, aber es ist sozusagen nur ein Aspekt davon. Jüngerschaft ist nicht nur das Leben teilen, sondern auch noch mehr teilen, nämlich das Wort Gottes teilen. Also es ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, aber es ist nicht alles. Und was ich heute mit euch machen will, wo jetzt vielleicht so ein bisschen ins Denken gekommen ist, tatsächlich mit euch mit Lichtgeschwindigkeit durch das Thema zu flitzen, euch einen Überblick zu geben. Ich denke, wir werden noch über einiges davon reden, aber ich möchte wirklich, dass wir die wichtigsten Aspekte in einem Schwung heute machen. Und ihr dürft mich gerne stoppen und sagen, Paul, das ist jetzt zu schnell. Das glaube ich dir echt nicht, dass wir das tun müssen. Oder irgendwie, das verstehe ich absolut nicht, dann mache ich gerne Stopp. Dann habt ihr leider Pech, dann wird es ein Dreiteiler daraus. oder so. Aber ich will sozusagen nicht hier jetzt über Sachen reden, wo ihr sowieso überzeugt seid. Aber wenn ihr sagt, ey, da komme ich wirklich nicht mit, dann nehme ich mir gerne Zeit und Pause dafür. Also ich will heute den großen Überblick geben und ich denke, wir werden noch ein paar praktische Aspekte irgendwann später gehen. So, ja, seid ihr mit mir? Wollen wir das machen? Seid ihr ehrlich? Wollt ihr wirklich mir sagen, ich soll Pause machen? Ja? Christian hat ja gesagt, okay. Okay. Der erste Punkt, den wir uns anschauen wollen, Jünger machen, ist ein Auftrag von Gott. Es überschneidet sich viel mit dem, was Alex gesagt hat. Und doch noch möchte ich das zusammenfassen und das grobe Bild davon geben. Wofür, was ist unsere größte Aufgabe, wenn man es wirklich ganz grob zusammenfassen könnte, des Menschen? Was ist das Endziel des Menschen? Genau, da kennt jemand den Katechismus, und, aber die anderen dürfen auch antworten. Was ist, wie kann man wirklich alles zusammenfassen? Warum, was, sowas müssen wir machen? Gott verherrlichen. Was heißt es, Gott zu verherrlichen? Ist Gott nicht herrlich genug, sodass wir ihn verherrlichen müssen? Also, wenn jemand mir sagen würde, mach das Zimmer sauber, dann würde ich davon ausgehen, dass das Zimmer schmutzig ist, oder? Das heißt, ich mache mich an die Arbeit und mache das Zimmer sauber. Wenn mir sagt jemand, ich muss Gott verherrlichen, ist Gott nicht herrlich und ich muss ihn irgendwie schöner, herrlicher machen? Nee, okay, nein. Auf jeden Fall, auf keinen Fall ist das so. Gott ist herrlich, aber was heißt es, Gott zu verherrlichen?
Sagen, wie heilig ist Gott?
Von Gott reden, dass er heilig ist, ja. Und wie verherrlicht das Gott? Also, wenn wir davon sagen, dass Gott heilig ist, was ist, wie verherrlicht das Gott? Wie oft habt ihr in der Predigt davon gehört, dass wir Gott verherrlichen müssen? Ich weiß nicht, 1000 Mal. Und manchmal fällt es uns so schwer, solche einfachen Sachen zu definieren, oder? Okay, wie verherrlicht es Gott, dass wir mir sagen, dass er heilig ist?
Naja, wenn es halt sonst keiner weiß, also Gott ist herrlich, er ist heilig, all seine Eigenschaften sind vollkommen, aber wenn es keiner weiß, was, also, wenn nicht, das macht, also das bringt mir noch Ehre, weil mir es anderen erzählen, damit sie es auch wissen und Gott dafür danken, zum Beispiel.
Es ist ein Aspekt, das ist noch nicht alles, aber es ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir es verbreiten. Ja, dass andere auch wissen, dass Gott herrlich ist. Aber nur zu wissen, dass Gott herrlich ist, verherrlicht ihn noch nicht. Also, wie verherrlichen wir Gott, indem wir wissen, dass er herrlich ist?
Danken.
Wenn wir durch unser ganzes Denken, durch unser Handeln und Fühlen so auf Gott reagieren, wie er es verdient, vielleicht könnte man es groß zusammenfassen, das ist das Thema der Anbetung. Dankbarkeit gehört dazu. Gehorsam gehört dazu. Ihn wirklich sozusagen mit Worten und mit Taten loben. Das ist, was Gott verherrlicht. Gott ist absolut herrlich, aber er ist ein Gott der Beziehungen. Er hat die Menschen gemacht, dass sie ihn loben, verherrlichen. Einfach, dass es alle sehen, dass es deutlich wird, seine Herrlichkeit. Okay, lass uns gucken, wie das mit Jüngerschaft zusammenhängt. Und ich denke, dann wird es vielleicht noch deutlicher, worum es geht. In Offenbarung 7 gibt es eine Bibelstelle, die echt herrlich ist. Offenbarung 7, Vers 9 bis 10. Das ist ein Bild aus dem Himmel. Und nach diesem sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Was wir hier sehen, ist das Endresultat von Gottes ganzem Heilshandeln. Gott hat am Anfang die Erde geschaffen, hat Adam und Eva gemacht, die sie ihn widerspiegeln sollen. Adam und Eva sind in Sünde gefallen. Gott hat immer wieder Menschen berufen, das Evangelium verkündigt. Dann kam Jesus Christus, starb für die Sünde der Welt. Die Apostel gingen die Welt. Die Gemeinde präsentiert das Evangelium mit diesem einem Ziel. Dass vor dem Thron Gottes eine riesige Schar von Menschen stehen wird. Und die bezeugen werden, dass Gott herrlich ist. Das ist, wohin die ganze Geschichte läuft. Das ist, worum es bei Jüngerschaft geht. Dass Gott angebetet wird. Dass Gott verherrlicht wird, mit anderen Worten. Dass Gott Dank und Lobgesang gehört. Das ist, wo es Ganze hingehört. Das ist, was Gott sich wünscht. Er verdient es. Er ist wirklich das Herrlichste, was es im Universum gibt. Deswegen verdient er das. Und das ist, wofür wir gemacht worden sind. Gott hat uns nicht gemacht, dass wir uns irgendwie hier am Leben erfreuen und hier schöne Häuser bauen und den schönsten Urlaub im Leben genießen. Und das ist das alles, worum es um sein Leben geht. Wir sind gemacht, um ihn zu verherrlichen. Und das ist, worum es bei Jüngerschaft geht. Jüngerschaft ist nicht ein Ziel für sich selbst. Irgendwie, da sind böse Menschen und dann werden sie puff gerettet und jetzt sind sie liebe Menschen und die Welt ist dadurch besser. Das ist nicht das Ziel, irgendwie die Welt zu verbessern. Natürlich werden Gläubige bessere Menschen und sündigen weniger und all die Aspekte. Aber das letztendliche Ziel ist, dass Menschen gerettet werden, damit sie es anderen weitererzählen. Und diese Schar, die niemand zählen kann, größer und größer wird. Das ist Gott gebraucht, um Menschen, um dahin zu kommen. Vielleicht kann man das jetzt in einem Bild zusammenfassen. Vielleicht hat es jemand schon von euch mal gesehen, schon ein paar Jahre her, dass ich das mal auch auf einer Freizeit mit euch durchgemacht habe. Aber ich finde das ganz praktisch. Das ist auch, glaube ich, aus einem Buch. Spalier und Weinstock, ich glaube, irgendwas sowas ähnlich hatten die auch. Also, ich habe es von ihnen aus einem anderen Buch geklaut, aber ich glaube, in Spalier und Weinstock war es auch. Worum es geht in der Menschheitsgeschichte ist, dass der Großteil der Menschheit im Reich der Finsternis ist. Sie sind nicht gläubig, sie sind in Richtung Verdammnis. Menschen werden durch Gottes Gnade gerettet und verwandelt. Sie kommen in das Reich des Sohnes. Vielleicht dieser Begriff Reich der Finsternis, Reich des Sohnes. Was denkt ihr, woher kommen die aus der Bibel? Kennt jemand die Stelle? Habt ihr schon mal davon gehört? Reich der Finsternis, versetzen das Reich des Sohnes, seine Liebe?
Kolosser 1.
Genau, Kolosser. Kolosser 1, könnt ihr heute nachlesen, erst sehr gut. Das ist, wie Paulus sozusagen die Rettung beschreibt. Und sie haben das hier sozusagen angewendet. Menschen werden gerettet und werden zu Lernenden, nicht Loser, sondern Lernende. Werden zu Lernenden oder anders gesagt zu Jüngern. Und das große Ziel von diesem Ganzen ist, dass die Erlösten versammelt sind um den auferstandenen Jesus. Das ist, was wir in der Offenbarung 7 gelesen haben. Das ist das große Ziel. Und wenn wir von Jüngerschaft reden, dann reden wir von diesem Prozess. Menschen, die in der Finsternis sind, an das Reich des Sohnes in der Liebe versetzen, die andere von hier retten und immer mehr hier werden und diese Zahl wächst und wächst. Das ist, worum es bei Jüngerschaft geht. Es geht nicht darum, diesen Menschen lieber zu machen oder diesen Menschen, dass er irgendwie auf einmal jetzt nicht mehr in die Hölle kommen muss, sondern sich für alle Ewigkeit im Himmel erfreuen kann. Natürlich geht es darum, dass ein Mensch aus der Hölle gerettet wird, also aus dem Weg zur Hölle gerettet wird und in den Himmel kommt. Aber das große Ziel ist nicht nur einfach, dass er nicht in die Hölle kommt, sondern dass er Gott verherrlicht. Das ist, worum es beim Jüngern geht. Und das ist, also ja, vielleicht nochmal hier erwähnt, Jüngern, ich habe es hier als Verb, ist kein gutes Deutsch. Wenn ihr im Duden nachschaut, gibt es das Verb Jüngern nicht. Ich habe es von Marco Bartolomei abgegriffen und eigentlich müsste man sagen, Jünger machen. Aber warum das machen? Warum können wir nicht einfach ein Wort erfinden? Andere finden auch Wörter, warum wir nicht? Deswegen haben wir das Wort erfunden und wir wollen es durchsetzen. Ihr dürft es auch anderen beibringen. Jüngern ist jetzt ja ein offizielles Verb, kommt irgendwann in Duden im Jahr 2000, weiß nicht, bevor Jesus wiederkommt hoffentlich. Okay, ja. Naja, es ist, muss man groß schreiben, weil es ja ein Satzanfang ist in dem Sinne. Naja, es ist ein, ich kann kein Deutsch, mir fehlen die Worte, aber ich glaube, es muss groß geschrieben werden, oder? Wenn hier ich einfach nichts hätte und hier das Ja, Rebecca sagt ja, ich bin gerettet. Gut, worüber wollte ich noch reden? Ergibt das Sinn? Das ist Jüngerschaft. Vielleicht jetzt nochmal auf Diskussion mit Chris. Was ist Jüngerschaft? Gehört diese Menschen zum Retten, zum Jüngerschaft?
Ja.
Im groben Ganzen ja. Also eigentlich gehört das zum Jüngermachen, weil sie müssen gerettet werden, sie müssen zugerüstet werden, sie müssen ermutigt werden auf diesem Weg dahin. Oftmals wird auch das Wort Jüngerschaft im speziellen Sinne verwendet, diese Menschen zuzurüsten. Also das ist dann ein bisschen im spezielleren Sinne. Jüngerschaft wird das oft verwendet, zum Beispiel 1:1 Jüngerschaft, dann geht es nur um diese Person. Das heißt, wenn jemand von Jüngerschaft oder von Jüngermachen redet, müsst ihr fragen, ja, worüber redest du jetzt gerade? Über das große Bild oder tatsächlich, worauf es hier bezogen ist. Und es gibt eine coole Formulierung und die hilft hat mir geholfen. Es ist sozusagen, jemanden einen Schritt vorwärts zu bringen. Es gibt Menschen, die ganz weit weg vom Kreuz sind. Das ist jetzt nur bildlich, das ist jetzt kein biblisches Bild, aber ich finde das hilfreich. Ganz weit weg vom Kreuz sind. Das heißt, sie interessiert das Evangelium nicht. Jesus Christus, wissen sie gar nichts davon oder sie wissen uns, sie haben gar kein Interesse daran. Mit diesen Menschen, diese Menschen können wir einen Schritt nach vorne bringen, indem wir mit ihnen über das Evangelium reden, indem wir ein vorbildliches Leben führen, indem wir Gespräch anfangen, irgendetwas vielleicht zum Lesen mitgeben. Man kann sozusagen Menschen, die in der Finsternis sind, einen Schritt vorwärts bringen. Durch gewisse Gespräche. Man rettet sie nicht, also sie sind nicht gerettet, indem sie hier oder hier sind, sind immer noch im Reich der Finsternis, aber im gewissen Sinne offener für das Evangelium zu sein oder sich mehr Gedanken dazu zu machen oder wirklich zum Gottesdienst zu kommen. Es gibt Leute, die im Reich der Finsternis sind und zum Gottesdienst kommen und das Evangelium hören und die Predigten hören. Und es ist diese Vorbereitung dahin. Gott gebraucht diese Schritte der Vorbereitung. Wenn wir hier Leute sozusagen nach vorne bringen wollen, machen wir das mit ihnen. Wir laden sie ein, wir reden mit ihnen, sprechen darüber. Und eine ganz praktische Frage, wenn ihr mit Leuten hier seid, vor allem die vielleicht so ein bisschen näher sind. Ich habe sie von Johann und ich finde sie tatsächlich sehr praktisch und will ich euch dazu ermutigen, Leute danach zu fragen, wo stehst du eigentlich? Bist du nah beim Kreuz? Bist du sozusagen kurz davor gerettet zu werden oder bist du noch ganz weit weg? Oder bist du schon gerettet? Und das ist eine Frage, die wir wirklich, also oftmals Angst haben, Leute zur Frage zu stellen. Bist du gerettet oder nicht? Das ist so irgendwie, wir als Christen haben eine Riesenangst, Leute diese Frage zu stellen, oder? Habt ihr auch diese Angst, Leute zu fragen, ob sie gerettet sind oder nicht, die zum Gottesdienst kommen oder irgendwo lange Zeit dabei sind? Also ich habe auf jeden Fall diese Angst. Und ich habe immer wieder beobachtet, es ist unglaublich befreiend und einfach, Menschen zu fragen und die antworten dir auch, wo sie stehen. Fragt ihr einfach, wo seid ihr, damit ihr wisst, worüber ihr mit ihnen reden könnt. Und dann kann man sie auch weiter einen Schritt vorwärts bringen, wenn sie gerettet sind. Einen Schritt vorwärts im Wachstum im christlichen Leben. Wenn jemand gerettet ist, gerade gerettet ist, weiß er noch nicht alle Details des christlichen Lebens. Er muss in gewissen Sachen unterrichtet werden. Wie lebt man Familie? Wie geht man mit Finanzen um? Wie liest man die Bibel? Und unterschiedliche Sachen dürfen wir andere Menschen zurüsten. Okay, ergibt das Sinn? Okay, ich glaube, es wird sowieso ein Mehrteiler. Ihr dürft Fragen stellen. Jetzt die große Frage. Obwohl, keine große Frage, ich habe schon die Antwort. Jeder Gläubige ist ein Jünger. Es gibt leider die Vorstellung, dass Jünger sein und gläubig sein zwei unterschiedliche Sachen sind. Du hast sozusagen die große Masse der Gläubigen und ein paar von denen sind Jünger. Also es gibt Menschen, die gläubig sind, gerettet sind, aber nicht alle sind Jünger. So wie es nur die 12 Jünger gab. In diesem gewissen Sinne gibt es das Verständnis. Was denkt ihr dazu? Ist das wahr? Okay. Wahrscheinlich sich jetzt so, wenn ich sowieso die Antwort vorgebe, dann zu sagen, dass man daran denkt. Ich würde es hier kurz halten, aber ich möchte es trotzdem das Thema ansprechen. Schaut mal Apostelgeschichte 11, Vers 26. Nicht immer wurden Christen Christen genannt. Der Begriff Christ hat sich erst später etabliert. Und zwar zum Zeitpunkt der Apostelgeschichte 11. Dort heißt es, und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Man weiß jetzt nicht, ob das sozusagen eine Beschimpfung von denen war, die so, ja, ihr redet so viel über Jesus Christus und deswegen hat man sie die Christen genannt. Also viele Begriffe aus der Kirchengeschichte sind solche Begriffe, sozusagen Schimpfbegriffe, wie man die Leute genannt hat. Oder ob es wirklich etwas Positives war, ja, ihr redet so viel von Christus, deswegen hat man sie Christen genannt, wissen wir jetzt nicht genau. Aber in Antiochia kam zuerst der Begriff eines Christen auf. Und schaut mal, wer wurden Christen genannt? Ganz einfache Beobachtung. Wer wurde Christen genannt? Wer wurde Christ genannt? Die Jünger. Die Jünger. Es scheint so, und ich denke, es ist so, dass Lukas in der Apostelgeschichte Jünger sein und Christ sein gleichsetzt. Er sagt, die Jünger, also die Leute, die gläubig waren, wurden Christen genannt. Wenn du dich heute ein Christ nennst, dann sollte es ein Jünger sein. Es gibt natürlich heute den Begriff von, ja, ich bin Christ, ich wurde irgendwann mal getauft und ich trage ein Kreuz ums Hals und das ist, ich bin Christ, so wie ich bin als Christ geboren im gewissen Sinne. Darüber geht es hier nicht. Der Begriff, wie die Bibel Christen verwendet, ist jemand, der bewusst Jesus nachfolgt, gläubig ist, Buße getan hat und ein Jünger ist. Also Christen sind Jünger. Wenn du dich ein Christ nennst, erwarte ich von dir, dass du ein Jünger bist. Sonst haben wir ein Problem mit unseren Begriffen. Gibt es Fragen dazu? Glaubt ihr mir? Sind wir auf einer Wellenlänge? So kann man vielleicht unser Diagramm ein bisschen ergänzen. Das heißt, das sind Ungläubige, das sind Gläubige. Jeder einzelne Gläubige ist ein Jünger. Und das Wort, woher wir das Wort Jüngerschaft, die Jünger haben, bedeutet so viel wie lernen. Jemand, der lernt. Also man könnte nicht sagen, nicht Jünger, weil es geht nicht um Jungsein. Es gibt nicht Jünger und Älteste irgendwie so in der Gemeinde in gewissem Sinne. Beim Jüngersein geht es darum, um lernen. Warte, wie war auf Russisch Jünger? Uchinik. Da hört man es aus. Uchitsa. Also lernen. Das ist tatsächlich, wo es auch im Griechischen das Wort herkommt. Jemand, der lernt. Das ist, worum es beim Jünger geht. Und wir kennen auch den Begriff der Gemeinde. Ich würde sagen, jeder Einzelne ist ein Jünger, ein Christ. Und wenn wir die zusammennehmen an einem gewissen Ort, ist es die Gemeinde. Das ist die Gemeinschaft von Jüngern, von Lernenden. Das ist, was eine Gemeinde ist. Wir wollen zusammen lernen. Und wir lernen von Gott, sind in seinem Reich hineingerettet. Ergibt das Sinn? Dann ist es so, dass diese Jünger nicht nur etwas aufnehmen, Lernende sind, sondern auch lehren. Jeder einzelne von diesen Jüngern hat einen Auftrag. Und das ist der dritte Punkt. Jeder Christ macht Jünger. Jeder Christ ist ein Jünger, aber jeder Christ macht auch Jünger. Und das ist ein Punkt, der vielleicht ein bisschen kompliziert erscheint. Jemand, der frisch gläubig geworden ist, soll er jetzt 5 Jüngerschaftstreffen leiten und einen Hauskreis leiten und vorne an der Kanzel predigen und zehntausende Leute jeden Tag bekehren? Ist das, was man von einem Frischgläubigen erwartet? Ja und nein. Wir werden uns gleich mal anschauen, was die Bibel zu uns sagt. Es ist nicht so, dass wir Christen haben und von denen Christen einige gibt, die sagen, boah, ich will auch Jünger machen. Es gibt nicht 2 Kategorien von Christen. Christen, die Jünger sind und Christen, die Jünger machen. Warum? Weil die Bibel es so sagt. 1. Petrus 2, Vers 9. Dort heißt es wie folgt. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Habt ihr schon mal diese Begriffe gehört? Auserwähltes Geschlecht, königliches Priestertum, heiliges Volk und Volk des Eigentums. Worauf bezieht sich Petrus hier?
Israel.
Auf Israel. Das sind Begriffe, die wir in 2. Mose, Kapitel 19, glaube ich, finden. Hängt mich nicht drauf auf, aber ungefähr in die Richtung. Priestertum, heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Sozusagen, Israel war ein besonderes Volk, Gott hat sie gerettet, damit sie einen Auftrag haben. Und wir sind so wie Israel ein besonderes Volk, also die Gläubigen, und wir haben eine Aufgabe. Was ist unsere Aufgabe?
Damit ihr den Tod dessen verkündet, der euch ausgefunden
hat. Damit wir etwas verkündigen. Und verkündigen ist, was ist verkündigen?
Weitersagen.
Wir sind von Gott gerettet, damit wir weitersagen. Und was heißt Tugenden? Was sind Tugend? Positive Eigenschaften, könnte man vielleicht noch sagen. Das sind, wie herrlich gut Gott ist. Wenn wir jetzt wieder hier zum Thema von Verherrlichung reden. Wer hat davon erzählt? Esther hat davon erzählt, dass wir davon weitererzählen müssen, wie gut Gott ist. Und das ist, worum es geht. Wir sind gerettet, damit wir, wie gut Gott ist, verkündigen, wer, der uns aus der Finsternis, erinnere ich euch, Reich der Finsternis, berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Das ist, worum es geht. Du bist gerettet, damit du etwas erzählst. Wie dieses Erzählen, Verkündigen aussieht, kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Wenn du taubstumm bist, sieht es vielleicht anders aus, als wenn du reden kannst. Wenn du eine Frau bist, sieht es anders aus, als wenn du ein Mann bist. Und je nachdem, in welcher Position du bist, sind wir dazu berufen, zu verkündigen. Römer 15, ein ähnlicher Vers. Römer 15, Vers 14 heißt es: Ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass ihr auch selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Paulus schreibt zu den Römern, hat ihnen das Evangelium geklärt, er will, dass sie ihn unterstützen auf seiner Reise Richtung Spanien, damit er dort missionieren kann. Und sagt, ich bin davon überzeugt, dass ihr einen guten Charakter habt, dass ihr wisst, was die Bibel sagt, aber auch, dass ihr fähig seid, einander zu ermahnen. Wir haben jetzt, vielleicht könnte man sagen, naja, wir Christen, wir können anderen von Gott erzählen, die noch nicht gläubig sind, aber in der Gemeinde einander, das muss der Älteste tun, das müssen die Ältesten. Die Pastoren müssen alle Seelsorge machen. Oder alle Gespräche oder alles. Ich habe da nichts zu tun. Ich kann vielleicht draußen Einladungen verteilen, aber miteinander reden, das geht nicht. Paulus ist der anderer Meinung. NGÜ, vielleicht einfach andere Formulierung, nochmal drüber nachzudenken. Im Übrigen bin ich persönlich davon überzeugt, liebe Geschwister, dass ihr durchaus selbst in der Lage seid, alles zu tun, was gut und richtig ist. Es fehlt euch in keiner Weise an der nötigen Erkenntnis. Und ihr seid daher auch fähig, einander mit seelsorgerlichem Rat zu helfen. Hier die unten die Übersetzung. Okay, also wir sollen Tugenden verkündigen, wir sollen einander ermahnen oder seelsorgerlichem Rat helfen. Und ein anderes Beispiel, also es gibt viele Verse, ich will nur ein paar rausnehmen. Vielleicht sagen die Frauen, naja, das müssen die Männer machen. Die sollen ja, also ich bin ja keine Predigerin, ich soll ja hier nicht groß predigen. Es gibt eine Stelle, die Frauen explizit dazu auffordert, etwas zu tun. Und die anderen Stellen treffen auch auf Frauen zu. 1. Petrus trifft auf Frauen zu, Römer 15. Aber hier nochmal explizit, dass Frauen nicht ausgeschlossen sind, sondern tatsächlich hier vielleicht eine bisschen größere Rolle, aber auch genauso eine Mission haben. Dort sagt Paulus zu Titus, dass seine Gemeinde etwas tun soll, nämlich, dass die alten Frauen sich verhalten sollen und dann, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Das ist hier ein Beispiel für Jüngerschaft, einen Schritt vorwärts zu helfen. Und hier sind es die alten Frauen, die alten Frauen, die den jungen Frauen helfen. Sie helfen ihnen ganz praktisch, indem sie sie anleiten, lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig, sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Sie haben eine ganz praktische Aufgabe, nämlich anleiten, einen Schritt vorwärts zu helfen. Und junge Frauen haben das unbedingt notwendig. Junge Frauen wissen nicht, wie man Männer und Kinder liebt, besonnen sein, keusch sein, weil die Welt bringt uns so viele unterschiedliche Sachen bei. Und vor allem, wenn man aus einem ungläubigen Elternhaus hat, hat man diese Beziehung unbedingt notwendig. Und ich denke, hier haben wir noch viel, 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 viel zu wachsen. Dass diese Beziehungen da sind, diese Anleitung da ist. Ergibt das Sinn?
Gibt es auch sowas Ähnliches für Männer? Jetzt aus der also die alten Männer.
Nicht in dem Sinne, weil es von den Männern sowieso erwartet ist. Also ein Mann ist ein Leiter. Und hier ist es für Frauen nochmal spezifisch ausformuliert, weil sonst könnten alte Frauen sagen, naja, ich bin raus aus dem Spiel. Also ich bin alt und was soll ich noch tun? Meine Kinder sind weg, ich kümmere mich nur noch um Haushalt. Hier ist es sozusagen bewusst ermutigt dazu. Für Männer ist sozusagen, glaube ich, die Aufforderung Gottes viel, viel größer, ihrer Familie vorzustehen und im Dienst sind alle anderen Beispiele, sind die Männer viel, viel mehr angesprochen. Also gefühlt sozusagen von der Direktheit der Befehle im Neuen Testament. Wo es sein könnte, dass die Frauen sagen, naja, ich bin gar nicht angesprochen. Ist nicht so, aber hier ist nochmal einfach explizit dazu. Ergibt das Sinn? Okay. Gut. Wie machen wir Jüngerschaft? Mittel für Jüngerschaft war das jetzt, ich habe schon ein bisschen schnell gemacht. Mittel für Jüngerschaft. Wir haben jetzt davon geredet, dass wir Schritt für Schritt für Schritt für Schritt nach vorne gehen. Also, diesen Schritt ist nicht unsere Aufgabe, das macht Gott. Also, in die Herrlichkeit berufen, aber die Schritte hier. Wie können wir einander helfen, zu wachsen? Es gibt viele falsche Wege, wie man das machen kann. Zum Beispiel Nervensäge sein. Also das denke ich manchmal, das ist der Weg, wie wir andere wachsen lassen. Wenn wir einfach die ganze Zeit nur kritisieren und an ihnen nörgeln und pingelig sind und alle ihre Fehler bloßstellen und dann werden sie irgendwann merken, wie böse sie sind und werden sich bessern. Wenn wir andere bestrafen. Ja, letztens ist das mir passiert. Das war, oh, ich habe mich so dafür geschämt. Ich wollte jemand zum Guten erziehen, indem ich ihnen etwas nicht Gutes tue. Also, indem ich etwas, das Gute tun, vorenthalte, indem ich nicht das Gute tue. Und das, dann denke ich so darüber nach, wie dumm ist das? Ich habe der Person etwas nicht vorenthalten, etwas Gutes zu tun und habe gehofft, dass sie dadurch lernt. Ja. Also, wir sind Menschen auf jeden Fall dumm. Deswegen wollen wir uns anschauen, wie helfen wir anderen zu wachsen. Wir haben letztes Mal über Nervensäge geredet, dass es nicht so geht, dass wir Worte der Gnade reden sollen, dass wir demütig reden sollen und, was war der mittlere Punkt? Weise reden sollen, ja. Ihr kennt die bestimmt, oder? Die 3G. Vor Corona waren sie beliebter, nach Corona nicht mehr, aber bei mir sind sie immer noch beliebt. Die 3G. Ich versuche nicht, der Bibel ein System überzustülpen, aber ich finde es immer wieder erstaunlich, je mehr ich die Bibel lese, umso mehr sehe ich diese drei Sachen immer und immer wieder auftauchen. Und unter Gemeinde ist natürlich einiges zu packen und auch unter Gottes Wort und Gebet, aber es ist ein grobes Mittel, finde ich sie sehr hilfreich, sich zu merken. Und das sind, wie wir helfen, anderen Schritt für Schritt vorwärts zu gehen. Gottes Wort. Warum ist das wichtig? Schaut mal, was Jesus gesagt hat. Jesus spricht zu ihnen. Lass uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige. Denn dazu bin ich gekommen. Als Jesus auf dieser Erde war, war sich dessen vollkommen bewusst, dass Verkündigen sein Hauptmittel ist. Seine Hauptaufgabe in der Zeit bis zur Kreuz. Natürlich, der Tod am Kreuz etwas Besonderes, aber in dieser Zeit war Verkündigen seine Hauptaufgabe. Und es ist auch bei uns so. Vielleicht kennt ihr den Spruch. Erzähle das Evangelium so viel, verkündige das, evangelisiere so viel wie möglich, wenn nötig auch mit Worten. Habt ihr das schon mal gehört? Das ist, nein, noch nicht. Also im Sinne von, evangelisiere so viel, wie es nur geht, wenn nötig auch mit Worten. So ein bisschen eine Pointe im Sinne von, wenn man an evangelisieren denkt, denkt man oft an Worte. Aber es spricht davon, dass wir mit unserem Wesen, Charakter übereinstimmen. Ich finde den Spruch cool. Warum? Weil es immer wieder Leute gibt, die denken, Charakter und Worte, müssen nicht unbedingt übereinstimmen. Ich kann leben wie der schlimmste Heide, aber ich kann von Gott anderen erzählen und die werden sich dadurch bekehren. Dieser Spruch zeigt uns deutlich, nee. Unser Charakter muss mit unseren Worten übereinstimmen. Du kannst nicht von Coca-Cola schwärmen und selbst eine Pepsi währenddessen trinken. Das geht nicht. Die anderen werden es dir nicht abnehmen.
Außer Kopf rein.
Ja, dann ist auch kein gutes Beispiel für die Verfügbarkeit von Coca-Cola. Aber was der Spruch nicht aussagt, dass wir nicht reden müssen. Das stimmt nicht. Das war nie die Bedeutung von dem Spruch und es geht auch gar nicht darum. Es geht darum, aufzuzeigen, dass unser Charakter mit unseren Worten übereinstimmen muss. Wir müssen mit Worten evangelisieren. Wir können nicht nur christlich leben und hoffen, dass Menschen sich dadurch bekehren. Jesus ist nicht auf die Welt gekommen und hat einfach christlich gelebt. Also, ja. Sondern er hat geredet und das ist unsere Aufgabe. Und du kannst denken, also Gottes Wort verkündigen, da muss ich ja doch erstmal ein Jahr Bibelkunde, ein Jahr Bibelstudium mit gewinnen, 2 Jahre Seelsorge, 2 Jahre Prediger machen, dann kann ich doch erst Gottes Wort verkündigen. Oder? Nee. Ich versuche ein Beispiel zu finden. Chris hat sich verlobt. Was denkt ihr, wie schwer wird es ihm sein, von Susi zu erzählen? Wie viele Jahre Schule muss er durchmachen, bevor er davon erzählen kann, wie toll Susi ist? Ihr dürft schätzen, wie viele Jahre braucht er dafür? Okay, gar nicht. Ihm wird es nicht schwerfallen, davon zu reden. Hey, guck mal, okay, so. Der hat, glaube ich, sogar einen Status irgendwann gesetzt, oder? Das war dein einziger Status? Oder hast du schon mal einen Status was gehabt?
Ich habe noch nie was zum Status gehabt.
Du hast gar nicht mal einen Status gestellt, dass du verlobt hast?
Nee, ich habe privat geschrieben.
Ach so, oh. Na gut, so geht's auch. Es fällt einem nicht schwer, von etwas zu erzählen, was man kennengelernt hat und wovon man überzeugt ist. Es ist nicht eine super komplizierte Sache, wo man, ich weiß doch gar nicht, wie ich von Gott erzählen soll. Wenn du Gott kennengelernt hast, dann kannst du von ihm reden. Ja, wir müssen das üben, ja, wir müssen das lernen, ja, wir müssen zugerüstet werden. Aber es ist die natürlichste Sache, davon zu reden, was man kennengelernt hat. Aber wir müssen auch vorsichtig sein, nicht, dass wir denken, dass wir da leichtfertig darin werden. Und so es unwichtig ist, was wir genau sagen. Chris wird nicht leichtfertig über seine Verlobte reden und irgendwas Falsches über sie erzählen oder sie in schlechtes Licht darstellen. Nein, er hat sie so sehr lieb, dass er bemüht ist, sie im besten Licht immer darzustellen. Und hier, also wenn wir über Verkündigen reden, ist einerseits eine einfache Sache, andererseits auch eine große Berufung, die mit viel Respekt auf uns zukommt. Aber wenn wir Christus lieb haben, dann haben wir diesen Respekt, weil er so herrlich ist und wir nicht in schlechtem Licht darstellen wollen und das Falsche über ihn sagen wollen. Aber einerseits ist auch das Feuer, das in uns brennt, so drängend, dass wir es anderen weitererzählen. Ergibt das Sinn? Gottes Wort. Der zweite Aspekt ist Gebet. Und das wird vernachlässigt, weil es unsichtbar ist. Du kannst viel mit Menschen über das Evangelium reden, aber wie viel Zeit du auf den Knien verbringst, im Gebet für diese Menschen, ist unsichtbar. Niemand sieht es. Das ist, und du denkst, es hat keinen direkten Bezug dazu. Warum sollte ich jetzt eine Stunde für die Menschen beten, wenn ich eine Stunde mit Menschen reden könnte oder irgendwelche andere Sachen machen könnte? Aber es ist unglaublich wichtig. Warum? Weil nicht wir durch unsere schlauen Worte Menschen wachsen lassen. Sondern 1. Korinther 3, Vers 5 bis 7. Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anderes als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Hier ist es wichtig zu sehen, dass wir arbeiten müssen. Paulus hat gepflanzt, Apollos hat begossen, also ist hier ein Bild von einem Blumen, von Pflanzen. Aber es ist unglaublich wichtig, dass Gott das Gedeihen gibt. Gott ist es, der Wachstum gibt. Und Gott will, dass wir uns von ihm abhängig machen. Und das machen wir im Gebet. Gott will, dass wir anerkennen, dass er ist derjenige, der das Gedeihen gibt. Gott gibt nicht gerne Gedeihen, wenn wir auf uns bestehen und sagen, boah, ich habe gepflanzt, ich habe begossen und deswegen ist die Pflanze gewachsen. Deswegen sind die Menschen zum Glauben gekommen. Ich habe mich da investiert, deswegen wächst er. Gott macht so. Nein. Er will sich von uns, er will, dass wir von ihm abhängig sind, weil er ist es, der das Gedeihen gibt. Und eine der längsten Begründungen zu diesem Thema ist es in der Rede, die Jesus mit seinen Jüngern vor seinem Tod in Johannes Kapitel 13 bis 16 hat. Oder theoretisch 14 bis 16. Nee, doch, 13 fängt schon an, oder? 13 bis 16, sorry. 13 bis 16. Und da gibt es ein paar Bibelstellen. Und ich will euch ermutigen, wenn ihr davon nicht überzeugt seid, dass ihr euch durchliest. Und dann auf das Thema Gebet achtet. Gebet und Frucht bringen wird oft miteinander verbunden. Zum Beispiel Johannes 14, Vers 12 bis 13. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tun. Und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Wir werden größere Werke als Jesus tun? Also Jesus hat Tote auferweckt. Können wir dann gleich zwei Tote auf einmal aufwecken? Was meint es damit? Dass wir größere Werke werden, tun werden als diese, weil ich zu meinem Vater gehe. Der Punkt hier ist es, Jesus konnte mit so vielen Menschen reden. Und hier ist wichtig zu beobachten, dass er begründet das. Weil ich zu meinem Vater gehe, Jesus ist in den Himmel gegangen, hat uns den Heiligen Geist gesendet und Christen sind auf der ganzen Welt zu den unterschiedlichsten Momenten und Zeitpunkten und Orten und verkündigen Gott. Das ist das größere Werk, worum es hier geht. Dass wir die Werke tun. Jesus hat das Evangelium verkündigt. Das redet hier nicht über die Wundertaten, sondern die Verkündigung des Evangeliums. Das war das Werk, wonach Jesus sich gesehnt hat, Gott herrlich zu machen. Und jetzt sind seine Jünger, Leute, die Christus widerspiegeln, Christen auf der ganzen Welt verteilt. Und das ist das größere Werk, was Jesus vorhatte. Jetzt ist er zum Vater gegangen. Und schaut mal, dann Vers 13. Ist mit diesem so eng verbunden. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Es geht hier um Gebet dann auf einmal. Und alles, was ihr bitten werdet, das will ich tun. Redet er hier auf einmal über unsere privaten Wünsche, wie viel Liter unser Auto haben sollte an Hubraum, dass es eher Richtung 3,0 anfängt oder ein 5,0 Liter Auto sein soll. Redet es darüber? Nein. Warum nicht? Es geht um Gottes Verherrlichung, dass wir die Werke tun und wir dürfen Gott bitten, dass er sich verherrlicht. John Piper nennt Gebet, das ist nicht ein Telefon im Hotelzimmer, wo du anrufst, damit sie dir das Frühstück hochbringen, sondern es ist ein Walkie-Talkie mit einem Krink, damit du Unterstützung anfordern kannst. Wo du sagst, ich brauche Hilfe. Da und da, hier und dort brauchen wir Unterstützung. Das ist, was Gebet ist. Es geht nicht, ich rufe im Hotel an, ja, ich würde gerne einen Erdbeerkuchen haben, ich die nächsten 5 Minuten bitte aufs Zimmer liefern. Das ist manchmal, wie Christen so über Gebet denken. Hey, ich rufe Gott an und dann kriege ich so ein paar Luxussachen. Wisst ihr, Gott, in dem Krieg, in dem wir sind, versorgt uns Gott auch mit Luxussachen, auf jeden Fall. Also wir sind alle gut angezogen und sind satt, das ist auf jeden Fall Luxus. Aber die Natur von diesem Gebet, wovon hier Jesus redet, ist, dass wir ihn um Hilfe bitten in dem Dienst. Und ich will behaupten, dass wir das viel, viel, viel zu wenig verstehen, weil wir es nicht praktizieren. Wir denken, je mehr ich erzähle und je mehr ich das und das tue, umso mehr werden Menschen zugerüstet. Aber wir beten gar nicht für diese Menschen und fragen uns, warum es nicht vorangeht. Weil wir diesen Aspekt vernachlässigen. Ergibt das Sinn? Okay. Bespringen wir. Epheser 4, ich lese mal aus NGÜ vor, ohne große Argumentation, aber einfach ein Aspekt. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Wir sollen im Glauben wachsen. Und Vers 16 ist ganz wichtig. In ihm verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe auferbaut. Ich finde, das ist einer der kompliziertesten Sätze von Paulus im Neuen Testament und wie er Sachen formuliert. Aber ich finde ihn so herrlich. Er redet darüber, wie wachsen wir? Indem wir Gelenke haben, die alles zusammenfügen. Durch die wird er zusammengehalten und gestützt. Und jedes einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend dem zugewiesenen Aufgabe. Wenn wir einen Körper haben, sind die unterschiedlichen Gelenke, die alles zusammenhalten, jeden Knochen, jede einzelne Sache und die Sehnen und weiß ich, was alles da noch dazu kommt. Und die Körperteile haben ihre unterschiedlichen Aufgaben. Die Lunge zur Luft, das Herz, damit das Blut fließt, das Gehirn, damit es irgendwie kontrolliert wird und all die Sachen. Und er spricht hier von der Gemeinde. Jedes hat seine Aufgabe und so wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Christen wachsen in einer Gemeinde. Außerhalb von einer Gemeinde, weiß nicht, so ein Auge, das da liegt oder einfach ein Knochen oder ein Muskel, der für sich da liegt, wird nicht wachsen. Warum? Zwar ist vielleicht der Muskel an sich vollkommen da, aber ihm fehlen alle anderen Sachen. Ihm fehlt das Blut, ihm fehlen die Bewegung, ihm fehlen das Lymphsystem und weiß ich was alles. Versteht ihr das Bild? So einfach ein Gelenk, das einfach alleine ohne die anderen sind, wird nicht wachsen. Beim Baby sind alle Sachen da, es ist ein Körper da und weil die alle zusammen miteinander agieren, wächst der ganze Körper. Und das ist das Bild, was hier verwendet wird. Weil wir alle Gelenke untereinander haben, haben wir unterschiedliche Aufgaben und wir wachsen zusammen. Und so ist es, wie es sich Gott Gemeinde gedacht hat. Christen wachsen nicht in einer Petrischale im Labor, sondern indem wir ein Körper sind und zusammen verbückt sind. Deswegen ist es ganz wichtig, dass Gemeinde dazugehört. Ergibt das Sinn? Okay. Überlege. Machen wir. Wenn wir jetzt sozusagen über Jüngerschaft reden, denke ich, gibt es 2 Sachen, die wichtig zu beachten sind. Dass es unterschiedliche Stadien, Momente gibt, die man macht. Der erste Aspekt ist, das sind so vielleicht grob aufgeteilt, der erste Aspekt ist das Erreichen. Das sind Menschen, die von Gott nichts wissen, mit Gott nichts zu tun haben wollen, die in ihrem Leben einfach gehen und vielleicht ein paar Gedanken haben über das Evangelium oder über das Leben. Zur Jüngerschaft gehört es, diese Menschen zu erreichen. Das bedeutet so viel wie die Gespräche auf der Arbeit anzufangen. Die Gespräche mit den Kommilitonen. wo man irgendeinen Moment hat, irgendeine Gelegenheit, zusammen in der Bahn unterwegs ist, zusammen ist, man anfängt mit ihnen über das Evangelium zu reden. Das ist dieser Aspekt. Evangelisieren, es ist, wenn man merkt, jemand ist offen für das Evangelium und hat Fragen. Man erzählt ihnen vom Evangelium, wer Gott ist, wer der Mensch ist, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist und was sie damit tun sollen. Man erzählt ihnen davon. Das ist dieser Aspekt des Evangelisieren. Natürlich kann man mit jedem Einzelnen mitten auf der Straße evangelisieren, aber einfach, also, da muss irgendwie eine Beziehung da sein. Evangelisieren dauert meistens mehr als nur 2 Minuten das Evangelium erklären, sondern kann über einen Prozess sein. Hier ist es oft, wo wir sozusagen auch Menschen zur Gemeinde schon einladen. Nicht immer kommen sie, aber das sind oft Beziehungen, wo man über das Evangelium redet, aber man lädt sie auch schon zur Gemeinde ein und redet mit ihnen und sie sind im Gottesdienst und gewisse Aspekte. Wenn sie gläubig geworden sind, fangen wir an, sie zu etablieren. Das heißt, ein Frischgläubiger wird ermutigt, einen Grundlagenkurs zu besuchen, wird ermutigt, sich taufen zu lassen, wird zum Hauskreis eingeladen und all diese Aspekte, wo man wir diese Beziehung aufbauen und sagen, er ja, die Babyschritte macht sozusagen und fest wird in allen Aspekten des christlichen Lebens. Und der 4. Schritt ist sozusagen, wenn dieser Frischgläubige etabliert ist, dann rüsten wir ihn aus, dass er auch effektiv, effizient, richtig dienen kann. Das könnte sein, also der Gottesdienst zählt dazu, die Hauskreise, eine Jugendstunde, Eigenschaften Gotteskurs, eine Bibelschule, das sind alle Aspekte, die sozusagen dann weiter zur Zurüstung dienen. Und wenn wir diese Aspekte uns anschauen, ist, denke ich, auch hilfreich hier zu verstehen, dass je frischgläubiger du bist, desto mehr bist du vielleicht hier oben aktiv. Wenn du frischgläubig bist, kannst du mit Menschen das Gespräch anfangen. Du wirst vielleicht beim Evangelisieren ein bisschen Herausforderung haben und brauchst Hilfe da. Oder holst jemanden zu Rat, wer diese Beziehung dann weiterführt. Wo du sagst, ich kann es wirklich, also mir fällt es total schwierig, das Evangelium erklären. Wenn du vielleicht ein bisschen länger bist, kannst du erreichen, evangelisieren, aber sagst so, jetzt jemand, der frisch gläubig ist, den ersten Schritt anzuleiten, das traue ich mich noch nicht. Ist auch okay. Also, natürlich wollen wir jemand, der frisch gläubig ist, helfen, dass er anderen auch helfen kann, aber es muss nicht vom ersten Moment an passieren. Versteht ihr den Unterschied? Und jemand ausrüsten zum Dienst, ist natürlich, also es ist gut, dass du selbst ausgerüstet worden bist. Das kann nicht jeder. Und da warten wir auch nicht von jedem. Ergibt das Sinn? Gibt es Fragen? Also ich irgendwie wünschte ich mir hier Fragen dazu. Ja. Ja. Hier würde ich sagen, es ist frischgläubig, gerade bekehrt und die Basics des christlichen Lebens. Wie lese ich die Bibel? Welche Sünden soll ich nicht tun? Wie kann ich warum sollte ich die Gemeinde besuchen? Die ganz normalen Sachen des christlichen Lebens. Beim Ausrüsten wäre es so ein bisschen ein höheres Niveau zu sagen, wie kannst du effektiv praktisch dienen? Wie erklärst du weiter das Wort Gottes? Wie erklärst du Bibelstellen? Wie macht man ein Bibelstudium tiefergründig? Was sind die Prinzipien unseres Dienstes? So ein bisschen Leiterschaft in gewisser Sinne. Ja. Ja.
Aber wenn man jetzt in einer Gemeinde ist, beide sind gläubig und man ermutigt sich einfach gegenseitig, das fällt ja in gar nichts davon.
Doch. Das ja. Ihr seid beide in diesem Modus und tut es gegenseitig. Das geht. Also das sind sozusagen die grundlegenden Sachen. Du wirst jetzt nicht jemand beibringen, wie man Griechisch liest. Und einfach zur Zurüstung, damit der eine Bibelübersetzung machen kann. Aber das sind einander ermutigen zu sagen, liest die Bibel, bete jeden Tag, besucht die Gemeinde. Und kann jeder machen. Ergibt das Sinn? Also es ist nicht nur für Frischgläubige, es ist eigentlich ein Prozess, der immer passiert. Das ist dann vielleicht so ein bisschen spezifischer schon. Man könnte das, also eigentlich ist das eins für Christen, aber je nachdem. Gut, ich glaube, meine Zeit ist abgelaufen. Ich will ein paar praktische Sachen tatsächlich noch mitgeben. Wie kann man das umsetzen? Und ein Aspekt, den ich mir unglaublich wünsche, dass wir als Gemeinde mehr machen, das ist nur ein Aspekt davon, sind, wovon Chris geredet hat, die 1-zu-1-Beziehungen. 1-zu-1-Beziehungen. Was man da macht ist, man nimmt sich Zeit, man trifft sich, man liest die Bibel zusammen oder ein Kursheft, geht man durch, man betet zusammen, man isst zusammen und das macht man immer und immer und immer wieder und man hilft dadurch einander Schritt für Schritt vorwärts zu gehen. Das ist etwas, wo ich vor allem zu Gläubigen das machen würde, also doch, je nachdem was man macht, aber das ist etwas, was man mit Gläubigen jetzt euch ermutigen würde, mit Gläubigen, Frischgläubigen, ein bisschen weiter, ihr seid im ähnlichen Stand oder einer ist ein bisschen weiter, einer ein bisschen frischer im Glauben, das kann man richtig gut machen. Da ist kein Hokuspokus dahinter, sondern es ist wirklich ganz einfach. Du suchst dir eine Person aus, wir reden darüber, wollen wir zusammen die Bibel lesen oder diesen Kurs machen. Ihr trefft euch, weiß nicht, alle 2 Wochen, irgendwo, ihr macht das Ding zusammen, lest es durch, beantwortet die Fragen, lest zusammen die Bibelstellen, ihr betet zusammen, ihr esst einen guten Burger zusammen. Ihr könnt auch was anderes essen. Und dann wiederholen und wiederholen und wiederholen. Das ist, wo ich gerne das bei uns mehr sehen würde. Und es existiert schon und ich bin froh darüber. Aber ich möchte, dass wir das ein bisschen mehr etablieren. Wir haben ein paar Kurshefte und ich werde nächstes Mal, oder ich weiß nicht, wann ich dann wieder dran bin, nächste Woche bin ich nicht da, das noch ein bisschen mehr vorstellen und dazu ermutigen, Beziehungen aufzubauen, wo wir das machen. Es gibt ein Kursheft, das ultra einfach ist, man zusammen das durchgehen kann und dieses dursetzen kann. Ich will 3 Sachen hier ermutigen, wo ich merke, dass es oft dran hapert. Erstens, dass es regelmäßig ist. Und das ist einer der schwersten Punkte, das regelmäßig zu machen. Es ist einfach, sich einmal zu treffen. Es ist schwierig, das zu wiederholen. Ich weiß nicht, warum. Aber irgendwie diese Wiederholung, da hakt es voll. Und es ist einer der wichtigsten Sachen. Man muss sich vornehmen, ich bleibe dran. Ich werde immer und wieder nachfragen, hey, wann finden wir einen Termin, wann finden wir einen Termin und treffen wir uns wieder mal. Weil irgendwie sind unsere Terminpläne so voll. Ich weiß nicht, warum irgendwie wir so viele Sachen vorhaben und unser Leben so komplett durcheinander ist. Aber irgendwie ist das so. Und irgendwie ist es schwierig, vor allem der andere hat Schichtdienst, der andere nicht. Und dann ist es schwierig, immer wieder einen neuen Termin zu suchen. Weil man muss immer dranbleiben. Aber es lohnt sich, wenn wir uns zu zweit treffen. Es reicht nicht für einen Christen aus, nur zum Gottesdienst einmal die Woche zu gehen, eine Predigt abzusitzen und dann mit dem Leben weiterzumachen. Wir brauchen diese 1-zu-1-Beziehungen. Also, niemand kommt in die Hölle, weil er keine 1-zu-1-Beziehung gemacht hat. Nicht in dem Sinne, dass wir es brauchen. Und ich sage, wenn du es nicht machst, bist du ein Sünder, der ganz schlimm ist. Aber ich denke, es ist unglaublich hilfreich. Ich habe extrem davon profitiert. Andere haben davon profitiert. Und es ist eine der einfachsten Sachen, die man machen kann. Und trotzdem so wichtig, indem man sich regelmäßig dazu trifft und dran bleibt. Zweitens, es ehrlich macht. Warte, wie schreibt man ehrlich? Doch schon, oder? Ehrlich. Was meine ich mit ehrlich? Dass man nicht heuchelt. Eine Jüngerschaftsbeziehung ist nicht, ich bin der Lehrer, du bist der Schüler, mach meine Hausaufgaben. Das ist keine Jüngerschaftsbeziehung. Eine Jüngerschaftsbeziehung ist 2 Leute, die von Christus lernen, kommen zusammen und helfen einander, den Schritt zu machen. Eine Jüngerschaftsbeziehung ist nicht, ich bin der Lehrer, du bist der Schüler, hör gut mir zu, was ich dir zu sagen habe und wehe, du hörst nicht zu. Das ist nicht, worum es geht. Was du vorlebst als ein Jünger, der von Christus lernt, der Gottes Wort liest, der im Gebet abhängig ist, der die Gemeinde braucht, das ist, was der andere am meisten zu hören braucht. Nämlich, dass er Gottes Wort liest, dass er betet und dass er zur Gemeinde geht. Und das ist, was man vorleben muss. Und deswegen ist eine Ehrlichkeit in der Jüngerschaftsbeziehung das A und O. Wir treffen uns zusammen als beide als Jünger und wir lernen. Und ich helfe dir, einen Schritt vorwärts zu machen. Das, was ich liebe, dass du es auch liebst. Ich liebe Gottes Wort und ich helfe dir, Gottes Wort zu lieben. Ja.
Nein, es soll jetzt ein Beziehen mit einem Ungläubigen. Das ist jetzt keine Jüngerschaft.
Genau. Worüber ich hier gerade rede, 1:1 Beziehung mit Gläubigen, ja. Ja. Es gibt auch 1:1 Beziehung mit Ungläubigen. Das sieht sich dann nochmal ein bisschen anders aus. Aber ich rede hier zu euch in der Jugend untereinander. Achso, ja gut, es gibt auch die Jüngerschaftsbeziehung, ja. Ja?
Würdest du dann mehr Priorität darauf setzen, 1:1 Beziehung mit Gläubigen zu machen? Oder wie priorisiert man das? Vielleicht priorisiert man das nicht.
Okay, wenn du Fitness machst, worauf würdest du Priorität machen? Aufs Training oder aufs Essen? Oder aufs Schlafen? Was wäre wichtiger? Das ist auch die Antwort.
70% Essen, 30% Training.
Achso, jetzt die Frage, was ist das Essen, was ist das Training?
Ja, das ist die Frage. Musst du dir überlegen.
Nee, diese Sachen gehen Hand in Hand. Mit Leuten über das Evangelium zu reden, wichtig. Und wo Offenheit da ist und sagt, ich will lernen, was das Evangelium sagt, da, also das ist eine Dringlichkeit da. Weil die Menschen sind gerade in diesem Zeitpunkt, da reden wir mit ihnen das Evangelium, da würde ich auf jeden Fall, das hat seine Priorität. So wie im Gottesdienst, vielleicht jetzt ein bisschen ein Beispiel. Im Gottesdienst kommen so viele neue Leute dazu, und es kann sein, dass sie das nächste Mal nicht kommen, wenn wir nicht auf sie zugehen. Es ist eine gewisse Dringlichkeit, dass wir nach dem Gottesdienst nicht unsere privaten Pläne besprechen, was wir nächsten Samstag vorhaben und für unseren Junggesellen besprechen. Will ich euch ermutigen, sondern es sind neue Leute da, auf die wir sehen müssen und da, wo wir Gespräche führen müssen. Weil die sind nicht lange da, die bleiben nicht 2 Stunden nach dem Gottesdienst da, die neu da sind. Da ist eine gewisse Dringlichkeit da. Wenn ich ihn nicht anspreche, ist er durch die Hintertür raus und kommt vielleicht nie wieder. Sollten wir miteinander nicht die Details von unseren Sachen besprechen? Nein. Es kann aber auf einen anderen Punkt verlegt werden, wo sozusagen diese Beziehungen da sind und wir sie pflegen. Und so ist es, glaube ich, auch, jetzt würde ich so ein bisschen einordnen. Es gibt gewisse Dringlichkeit in Beziehungen mit Ungläubigen, weil die sozusagen weiter weg sind und wir die Gelegenheit nutzen sollen, wenn die da sind. Und hier sollten wir mehr planerisch sein und beständig diese Beziehung zu pflegen, die wir da sind. Weil wenn wir diese Beziehung nicht pflegen und ständig nur nach außen evangelisieren, dann ist es so, das wird zusammenbrechen. Weil wenn du nur evangelisierst und Leute zum Glauben kommen, aber nicht zugerüstet werden, wächst das Ganze nicht. Also wird man nicht stark. Ergibt das Sinn? Was ist wichtiger? Beides. Das eine ist dringend, das andere ist wichtig.
Die Beziehung war ja auch planerisch.
Ja. Klar, aber du warst, also das ist was noch Besonderes ist mit Leuten aus dem Gemeindekontext, wo die Eltern gläubig sind. Da hat man sozusagen die längere Zeit noch, weil sie immer wieder erscheinen. Das ist nochmal was ganz anderes als jemand, der ganz von außen kommt und gar keine Beziehung in der Gemeinde hat. Da ist eine gewisse Dringlichkeit da. Drittens, lebendig. Was meine ich damit? Macht es nicht wie ein... Oh, was kann ich mir vorstellen? Wie eine Jugendstunde. Ihr trefft euch im Jugendraum, der noch nicht ausreichend dekoriert ist. Wir sind dran. Und früher gab es mal auch Jugendstunden ohne Snacks. Macht das bitte nicht. Macht die Treffen lebendig und schön. Und zwar trefft euch dort, vielleicht bei euch zu Hause, vielleicht im Café, wo man sich normalerweise treffen würde. Macht das nicht künstlich. So, 18 Uhr beginnt unser Treffen, wir setzen uns hin, Heft hingelegt, ruhig sitzen. Macht euch einen Tee dabei, macht euch einen Kaffee, was auch immer ihr trinken wollt. Betet zusammen, ehrlich beten. Nicht nur, es ist ein Pflichtpunkt und es gibt ein Programm, eine Agenda. 18 Uhr fangen wir an, 18.03 Uhr ist das Gebet, 18.06 Uhr ist die Schriftlesung. Also eine Jugendstunde braucht eine Agenda, ein persönliches Treffen nicht. Okay? Es ist hilfreich, sich zu erinnern, ja, wir sollten beten, wir wollen die Zeit Macht das flexibel. Ihr könnt 3 Stunden zusammen treffen, ihr könnt euch 1,5 Stunden treffen. Aber nicht irgendwie rigide, so gesetzlich. Ja. Ich finde zu Hause am tollsten, weil man teilt das Leben mit sich, was Esther gesagt hatte. Man kann sich auch außerhalb treffen, wenn man zu Hause nicht aufräumen kann. Ja, das wären so die wichtigsten Sachen, die ich zu eins treffen euch jetzt schon mitgeben wollen würde. Und ich würde euch persönlich noch einzeln ermutigen, in diesen Aspekten weiterzuwachsen in der nächsten Zukunft. Da gibt das Sinn. Wer von euch hat gezählt, wie oft ich das Wort gesagt habe? Da gibt das Sinn. Den Satz.
Bis zum Abend, ciao.
Ja, genau. Ich fand es immer hilfreich, wo er die Frage gestellt hat, deswegen stelle ich sie. Das war so, warte, ja, gibt das Sinn? Okay, ja, doch. Gut, dann würde ich noch mit zusammen ins Beten. Ihr dürft gerne aufstehen. Oh Herr, ich danke dir, dass dein Wort wahr ist. Danke, dass wir es weitergeben dürfen. Danke dir für die Beziehung, die wir hier in der Gemeinde schon haben. Ich bitte dich, Herr, dass wir diese Beziehung nutzen, pflegen, neue Beziehungen bauen und einander einfach helfen, Schritt für Schritt Richtung Herrlichkeit zu gehen. Dass wir nicht nur auf uns bedacht sind, sondern wie wir dem anderen helfen, dich mehr kennenzulernen. Das ist mein Wunsch und Gebet für uns als Jugend. Ich bitte dich, dass du in den nächsten Wochen und Monaten hilfst, das auszuleben. Danke dir für die Predigten von Alex und die Ermutigung dadurch. Danke für die Beziehungen, die schon da sind und bitte dich, dass sie wachsen und dich verherrlichen. Amen.